Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte ein vereinsamter, armer Mann in der Wüste. Sein Name war Johannes. Eines Tages hat es Johannes den Eindruck, dass er endlich loslegen sollte. Er fing an, in der ganzen Gegend herumzulaufen und erzählte seine Geschichte. Er lobte die Leute, er rief ihnen zu, macht weiter so, geht euren Weg im Leben, ihr seid auf einem guten Weg. Und er wurde eine Berühmtheit und die Leute feierten ihn. Er begrüßte sie freundlich, wenn sie zu ihm kamen mit ihren Anliegen. Und er freute sich mit ihnen über die kleinen Veränderungen im Leben. Er mahnte zur Vorsicht, auf keinen Fall zu viel wollen. Immer nur kleine Schritte gehen. Besser wenig wie zu viel vorgenommen und nichts gemacht. Und ab und zu taufte er auch einen, um die Menschen in ihrer Lebenshaltung zu bestärken. So war das damals mit Johannes dem Täufer. Hey, wenigstens einer, der widerspricht. Ich habe schon überlegt, wie lange ich jetzt reden muss, bis mal endlich jemand widerspricht. Ja? Es war Quatsch. Ihr seid nicht zum Schlafen da heute Morgen, ihr seid da, um zuzuhören. Ja? Um zu widersprechen, wenn ich Quark erzähle. Bitte, das gilt nicht nur für heute. Ja? Es kann passieren, dass hier jemand Quatsch erzählt. Und dann dürft ihr nicht nur da sitzen und darf ich? Ja? Ihr seid zum Denken da. Gut, haben wir das geklärt? Dann kann ich jetzt ordentlich anfangen. Also ich frage mich da ja schon, wie viel kann hier vorne jemand erzählen, bis der Erste so leise murmelt. Gerd hat ja auch nicht ganz laut getraut. Und nein, ich habe mich nicht vorher mit ihm abgesprochen. Ja? Aber ich finde es schon wichtig, dass ihr mitdenkt. Also Johannes der Täufer, wir stecken in der Adventszeit, die geht ja auf Weihnachten zu. Und Johannes war ja quasi der Adventsbote, könnte man sagen. Also der Prophet, den Gott nochmal geschickt hat, kurz bevor Jesus kam. Kurz ist wirklich kurz gemeint. Also so ein paar Jahre vorher hat er dann zu Johannes gesagt, so und jetzt darfst du loslegen. Wer die Weihnachtsgeschichte kennt, Johannes der Täufer war ja nur 5 Monate, 6, 7, 8 Monate älter wie Jesus. Also so ein ganz klein bisschen. Ich überlege gerade, ich krieg's nicht ganz zusammen. Im 5. Monat war Elisabeth schwanger oder im 6., also 6 Monate älter. Auf jeden Fall war er nur ein klein bisschen älter, hat aber früher das Wirken angefangen. Und er hatte echt einen harten Job, so wie fast jeder Prophet. Also Propheten kennt man aus dem Alten Testament relativ viel. Jesaja, Jeremia, Elia und wie sie alle hießen. Aber es war ganz schön lange Funkstille. Ich will mal reinschauen mit euch in Lukas Kapitel 3 ab Vers 1. Da ist die Geschichte von Johannes dem Täufer aus der Sicht von Lukas. Und Lukas schreibt, es war im 15. Regierungsjahr des römischen Kaisers Tiberius. Pilatus war Statthalter in Judäa. Herodes Antipas herrschte über Galiläa. Sein Bruder Philippus regierte in Iturea und Trachonitis und Lysanias war Herrscher in Abilene. Hannas und Kaiphas waren hohe Priester. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Merkt ihr den Unterschied zu dem Quatsch, was ich am Anfang erzählt habe? Also Lukas ist ja der ganz genaue von denen, die die Evangelien aufgeschrieben haben. Und er schreibt ganz genau, das ist die Geschichte von Johannes. Die ist zu dieser Zeit passiert. Also wann genau, ihr könnt selber nachlesen, ich lese das nicht nochmal vor. Aber das war Lukas ganz wichtig festzuhalten. Ich erzähle euch jetzt nicht irgendein Märchen. Es war einmal und so. Nein. Sondern ich erzähle euch eine Geschichte, die ist so passiert. Und damit hatte Gott einen Plan. Das hat Hand und Fuß und das hat auch eine Zeitlinie, die müsst ihr mal beachten. Das ist ein Tatsachenbericht. Und ja, es ist eine lange Zeit her. Maleachi war der letzte Prophet und Gott hat durch die Propheten damals schon klargemacht, so geht's nicht weiter. Er hat sogar eine Erwartung geschürt und gesagt, ja, da kommt mal dieser Große. Ich sammle mein Volk, ich werd das Ruder rumreißen und wir legen zusammen los. Ja? Es wird sogar wieder ein Tempel geben. Tempel gab es schon wieder. Und auch diese Verheißung, ich schicke den perfekten König. Aber dann dauert's. Wer hat schon mal 5 Minuten auf den Zug gewartet? Ja, wer hat schon mal 10 Minuten gewartet? Ja, war klar. Wer hat schon mal eine halbe Stunde gewartet und hat nicht überlegt, daheim anzurufen? Aha, werden schon weniger. Wer hat schon mal eine Stunde auf den Zug gewartet und nicht daheim angerufen? So, wer hat schon mal 10 Stunden gewartet? Ja, siehste keiner. Also gut, es geht um Zugfahren und nicht auf Warten, dass Gott eine Prophezeiung erfüllt. Aber wir müssen uns mal ganz kurz klar machen. Gott hat eine Prophezeiung gegeben im Alten Testament und dann ist 500 Jahre nichts passiert. Also könnte man meinen. 500 Jahre, muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen. Ihr habt gerade alle bekannt, dass ihr noch nie länger als 10 Stunden auf den Zug gewartet habt. Also höchstens. Wir warten nicht so gerne. Und je nach Sache, gut, Zug ist was anderes, auf die Straßenbahn würde sich jetzt auch noch keiner hinstellen und schon mal das Warten anfangen, ey, die soll schon in 2 Jahren kommen, ja? Also das ist eigentlich in Dimensionen von Gott gedacht gar nicht so lang. Da könnte man sich aber schon hinstellen und warten. Das ist genauso, wenn du einen Freund hast und deine Wohnung renovieren willst. Das ist ein bisschen ein anderes Beispiel. Dann würdest du sagen, ja komm, 2 Wochen kann ich schon warten, bis er endlich Zeit hat. Und nach 3 Wochen würdest du mal nachfragen und sagen, na, können wir jetzt vielleicht nicht doch streichen? Ich würde gerne meine Möbel endlich an die richtige Stelle stellen. Und nach 8 Wochen würdest du wahrscheinlich selber den Pinsel nehmen und nach 2 Jahren nicht mehr dran denken. Und ich glaube, so geht es uns und dem Volk Israel auch ganz oft. Gott hat Verheißungen gemacht und wir hätten am liebsten, dass die morgen passieren. Also ich auch, ja, keine Frage. Aber so ging es dem Volk Israel auch. Die haben gewartet und die haben nicht nur ein Jahr gewartet. Die haben 100 Jahre gewartet. Und es ist augenscheinlich nichts passiert. Also vielleicht könnte man sich das so vorstellen, wie wenn Gott zu Martin Luther gesagt hätte, Martin, du brauchst das gar nicht selber machen. Ich schicke einen Papst, der wird die katholische Kirche total umkrempeln. Und wir warten immer noch. Nur um mal die Dimension so im Kopf zu haben. Jetzt sind so grob 500 Jahre rum. Also in den Dimensionen reden wir. Und jetzt sagt aber Gott, werdet mal wieder wach. Ich erinnere mich noch an das, was ich versprochen habe. Ihr habt es vielleicht schon lange vergessen. Zwischendurch schon ein paar Mal, dann wieder kurz dran gedacht, dann wieder vergessen, so wie bei uns auch. Aber jetzt ist dem Job vom Johannes zu sagen, Achtung, es geht los. Vers 3. Daraufhin zog Johannes in der Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen, sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihn den Weg. Die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden, das Krumme soll gerade, das Raue glatt werden, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Also Lukas greift ganz bewusst auch einen Text aus dem Alten Testament auf, um zu erklären, was ist der Job von Johannes. Also dieses Zitat steht ja da. Er ist die Stimme in der Wüste, die ruft. Schafft Raum für das Kommen des Herrn. Also ich sag ja, er ist der, der daran erinnert. Da hat Gott was versprochen. Und sein Job war vorbereiten, Platz für Gott schaffen, den Weg ebnen, Täler aufschütten, Berge und Hügel einebnen, Krummes gerade machen und Raues glatt. Also Johannes ist der Vorbereiter, nicht die Raiffeisenbank. Die sagen immer, wir machen den Weg frei, aber Johannes sollte das machen, wirklich. Die haben geklaut. Lukas benutzt dazu eben diese Verheißung aus Jesaja. Und das muss man sich mal vorstellen, bildlich. Also ich oute mich mal, ich mag Eisenbahnen. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, es gibt gerade eine große Neubaustrecke in Ulm, da kenne ich mich nicht so gut aus, ich bin mehr Franke. Es gab vor ein paar Jahren eine Schnellfahrstrecke, die Richtung Berlin gebaut wurde, Ebensfeld-Erfurt. Diese Strecke besteht zu 50% aus Ingenieurbauwerken. Das muss man sich mal kurz vorstellen. Da ist halt der Thüringer Wald im Weg. Ist nicht so wie bei Buchloe Augsburg. Da waren die Bahnbauer relativ zügig, tippe ich mal, keine Ahnung. Aber das ist ja Brettleben. Ich habe mich gefragt, ob die eine Kurve eingebaut haben. Ich bin da einmal runtergefahren. Das geht ja nur pst, alles eben. Das Einzige, was da an Brücke vorhanden ist, ist so ein Feldweg, der unten durchgeht. Aber im Thüringer Wald sieht das völlig anders aus. Und damit die Bahn schnell nach Berlin fahren kann, wird ja auch rege genutzt, mussten die 22 Tunnel und 29 Brücken bauen. Fragt mal den Ernst, wie viel Arbeit das ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Also ein Zug kann ja föhnschnell fahren, wenn es schön eben ist. Und das sollte Johannes vorbereiten. Natürlich nicht im Eisenbahnbau, sondern menschlich gesehen. Und ich glaube, es war für ihn genauso eine Herausforderung wie für die Leute, da einmal quer durch den Thüringer Wald zu kommen. Früher hat man lieber um die Berge rumgefahren, weil man wusste, wir kommen nicht da durch und drüber, das ist zu viel Arbeit. Heutzutage hat man bessere technische Möglichkeiten. Ich habe Respekt davor, um sowas überhaupt bauen zu können. Aber es ist trotzdem immer noch eine ganz schön harte Arbeit und dauert meistens auch 5 Jahre länger als geplant. Das ist eine andere Seite. Nicht bei allen, ich weiß. Aber nur um sich das mal vorzustellen, Johannes sollte geistlich gesehen den Weg bereiten. Und ich glaube, ihr merkt das auch. Wir leben in Deutschland, das sich christlich nennt. Wie christlich es noch ist, wage ich manchmal zu bezweifeln. Wir haben Gott sei Dank noch viele christliche Grundwerte, die auch von vielen gelebt werden, obwohl sie mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Ich glaube, die Situation war im Judentum damals gar nicht so anders. Die haben die Grundwerte des Judentums und das, was Gott, haben die gar nichts dagegen gehabt. Aber Gott, ja, kann man da nicht auch mal, also ich finde das ja auch ganz nett, was die Nachbarn da machen und das. Und außerdem habe ich für was anderes gerade viel mehr, das ist mir viel wichtiger. Und ich glaube, so leben wir im christlichen Abendland Deutschland gerade auch. Viele Menschen, wie ihr, das müsst ihr selber beurteilen, ich rede nicht über euch, ich rede generell über Deutschland. Viele Menschen finden zwar Gott nicht schlecht, aber ist er wirklich der einzige Gott? Und, naja, vielleicht ist vieles zum Gott geworden, was sie selber gar nicht als Gott bezeichnen würden. Auto, Geld, Macht, Sexualität und. Also, ich glaube, die Situation damals wie heute ist nur nominell anders, aber nicht wirklich. Und da mitten hinein sollen wir den Weg für Gott ebnen? Das kann ich doch gar nicht. Ich kann doch kein Herz platt, also doch platt machen kann nichts, aber das ist nicht positiv in dem Fall. Aber ich kann doch kein Herz verändern. Und trotzdem hat Gott damals Johannes geschickt als Wegbereiter und er schickt auch uns als Wegbereiter und er hat zu Johannes damals gesagt, ruf die Leute zur Umkehr. Also Markus fasst das viel treffender zusammen und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das war der Ruf von Johannes. Also Umkehr und festhalten an Gott. Ist ja nicht mehr alltäglich, über Sünde zu reden. Sünde, ja, Sünde, da denken wir ganz schnell an die Tat. Aber Sünde ist erstmal dieser Zustand, der uns einfach von Gott trennt, der sich ganz oft auch in irgendwelchen Taten ausdrückt, ja. Aber es ist erstmal einfach ein Zustand, es passt nicht zwischen mir und Gott. Und Buße ist auch ein Wort, das wir selten in Gebrauch haben, zumindest meine Generation. Buße ist wirklich dieses bewusste Umkehren und sagen, ey, da passt was nicht. Eine innere Zerknirschtheit oder sowas, ich weiß nicht, wie man das gut in Worten ausdrückt. Und ein ehrliches Umkehren und sagen, okay Gott, ich will wieder zurück zu dir. Du sollst der Mittelpunkt sein und nicht was anderes. Das war die Kernbotschaft von Johannes. Und ich glaube, es ist ein ganz brandaktuelles Thema für uns. Persönlich immer wieder und für dieses Land, in dem wir leben dürfen. Vertraut wieder auf den einzig wahren Gott, Jesus Christus. Und natürlich können wir nicht Menschenherzen verändern, aber wir können wie Johannes, vielleicht manchmal sogar liebevoller, wir kommen gleich dazu, Menschen rufen. Erwarten, dass Gott auch schon was vorbereitet hat, weil, ich finde es auch ganz spannend, Menschen machen sich ja auf den Weg zu suchen. Also Johannes hatte einen harten Job. Der war mitten in der Wüste und sollte da die Menschen zur Umkehr rufen. Ich frage mich immer, warum hat er ihn nicht nach Jerusalem geschickt? Da waren die schon. Aber die sind wirklich in die Wüste gepilgert, um Johannes zu hören. Also das finde ich auch spannend. Johannes hatte zwar den Auftrag, Aber Gott hat es irgendwie geschafft, dass diese Leute in die Wüste gepilgert sind. Genauso wie ich zwar den Auftrag habe zu predigen, aber euch herschaffen schaffe ich nicht. Das muss Sonntag früh jemand anders machen, entweder Gott oder ihr selber. Also warum du heute Morgen da sitzt, weiß ich nicht. Entweder weil du selber herkommen wolltest oder weil Gott dich so bewegt hat, dass du herkommst. Ich habe jetzt die Chance zu verkündigen. Und so war es auch bei Johannes. Er hatte seine Chance und die hat er auch genutzt. Ziemlich klar und deutlich. Und es war auch klar, was dann passieren wird, wenn Menschen zur Umkehr kommen. Vers 6, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen. Das ist das Versprechen, das nicht nur Johannes verkünden durfte, sondern das auch wir verkünden dürfen. Wir gehen auf Weihnachten zu. Da haben alle Gottes Heil gesehen. Ostern kommt kurz danach und wir feiern, dass der Tod besiegt ist. Genial, oder? Also alle Menschen können es erleben und spüren, wenn sie sich auf den Weg machen und aber auch umkehren zu Gott, ihn wieder wichtig nehmen. Und wir feiern später Abendmahl zusammen. Und ich finde es für uns immer wieder ein Moment, wo wir innehalten können vorher und auch ehrlich sagen, Gott, ich weiß, die letzte Woche war nicht meine beste. Aber ich möchte dir ganz bewusst nochmal Dinge hinlegen. Ich möchte wieder mal neu mit dir anfangen. Ich glaube, unser Leben besteht nicht aus einer großen Umkehr, der vielleicht auch, sondern aus der immer wieder täglichen Umkehr zu sagen, okay Gott, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht fühle, auch wenn ich es gerade nicht spüre und auch wenn mich gerade der ganze Haufen in der EFG nervt, ich will trotzdem wieder mit dir. Ich bekenne das, wo ich schuldig geworden bin gegenüber Menschen, schuldig geworden gegenüber dir. Lass uns neu zusammen anfangen. Die Chance nutzt sie vorm Abendmahl. Ich gebe euch dann nochmal Gelegenheit dazu zur persönlichen Umkehr. Jetzt stellt euch mal die Situation, komm mal wieder zurück zu Johannes. Stellt euch mal die Situation vor, ihr seid da in der Wüste, die Leute sind dahin gekommen und wie gesagt, dahin gekommen war ein Aufwand. Nicht so wie bei euch ins Auto setzen, aufs Fahrrad, eine perfekt geteerte Straße herfahren, einmal ärgern, weil ein kurzes Schlagloch da war. Die sind quer durch die Wüste und eher Steinwüste. Also die hätten sich gefreut über einen Schotterpfad. Und die sind da hingekommen. Und dann sprach Johannes zu den Menschen, die sie zahlreich zu ihm kommen, um sich taufen zu lassen. So geht der Text weiter in Vers 7. Wie hättet ihr, bevor wir weiterlesen, wie hättet ihr die Leute angesprochen? Schön, dass ihr endlich da seid. Endlich, liebe Brüder und Schwestern, habt ihr es verstanden? Jetzt lasst uns mal zusammen überlegen oder so. Es freut mich, was Gott schon getan hat. Also so wäre ich, da hätte ich schon gedacht, ich bin heute schon ein bisschen, ja. Lest mal, was Johannes gemacht hat. Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Also ich glaube, so etwa in dem Tonfall ging das dazu, ja? Beweist durch euren Lebenswandel, dass ihr wirklich von euren Sünden abgekehrt seid und euch zu Gott zugewandt habt. Es genügt nicht zu sagen, wir sind Nachkommen. Uns kann nichts geschehen. Das beweist gar nichts. Wenn Gott wollte, könnte er aus diesen Steinen Kindern Abrahams machen. Die Axt wird schon durch die Luft geschwungen, bereit, eure Wurzeln abzuhacken. Denn jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Soll ich auch lieber so predigen? Nein. Also, vielleicht wäre es manchmal nötig. Es liegt mir überhaupt nicht, gebe ich ehrlich zu. Ich erschrecke da und denke mir, wie kannst du nur? Das ist doch also menschlich, psychologisch gesehen jetzt nicht so. Aber er hatte den Auftrag und er wollte die Leute wachrütteln. Kaum kommen sie angetaumelt, gibt er ihnen noch eins in die Fresse, könnte man mal so hart sagen. Also so kommen für mich diese Worte an. Und es kommen ja erstmal die, die schon überlegt haben. Also hätte er die Worte zu denen gesagt, die kein Interesse haben, dann hätte er noch gesagt, ja, rüttelt sie nochmal gescheit wach. Aber er redet zu denen, die ja schon Interesse gezeigt haben. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Ihr merkt, wer zu Johannes kommt, Das ist kein nettes Sightseeing einmal durch die Wüste, eine nette, schöne Glaubenserfahrung am Jordan vorbeischauen, so wie man heute als Tauftourist da auch mal vorbeifährt und guckt, was war denn damals. Da geht's ans Eingemachte, wenn Johannes redet, und er wollte die Leute wirklich ins Nachdenken bringen. Er greift alle Sicherheiten an. Die Sicherheit für die Juden war zu sagen, ich gehöre zum Volk Gottes, das kann mir keiner nehmen. Kann man auch nicht, da ist man reingeboren. Und Johannes sagt zu ihnen ganz klar, ruht euch da lieber nicht drauf aus. Klar, ihr gehört dazu, aber dazu gehört nicht nur die nominelle Geburt, sondern auch das Leben. Ganz spannend, das auch als Christen anzuschauen, ja? Glauben zu können, ist 100% Geschenk von Gott. Zu begreifen, wer Gott ist, das kann ich nicht machen. Das ist zwar gefühlt vielleicht eine eigene Entscheidung, aber das ist einfach nur Gnade Gottes, dass wir das checken dürfen, dass wir so groß geworden sind, dass wir es von Eltern oder Freunden oder irgendjemand anders erfahren haben, dass wir unser Herz aufmachen konnten. Ich kenne Menschen, die tun sich ganz schwer, ihr Herz aufzumachen für Gott. Und ich frage mich, was kann ich machen? Ich kann nichts machen. Die müssen selber, Gott muss ihr Herz aufweichen und sie verändern und prägen. Das kann ich nicht. Da kann ich noch so laut schreien wie Johannes. Hilft auch nichts. Oder ihnen biblische Sachen um den Kopf wedeln. Das Herz muss verändert werden. Es ist Geschenk. Und trotzdem hat dieses Geschenk hoffentlich Folgen im Leben. Und das ist das, was Johannes auch anprangert und sagt, hey, wenn ihr wirklich dazugehört, dann müsst man das doch auch irgendwie im Leben sehen. Und ich würde gerne das eine vom anderen trennen. Wer an Jesus glaubt, der gehört zum Volk Gottes, den Christen, nicht den Juden. Das sind immer noch die Juden, ich bin nicht beschnitten, ich gehöre nicht dazu. Aber ich gehöre zu den Christen, weil ich diese Gnade bekommen habe. Das ist Geschenk. Was ich dann aber draus mache mit meinem Leben, das liegt schon auch viel an mir. Wo lasse ich Gott reinreden? Wo lasse ich Gott wirklich Gott sein? Oder wo nehme ich nur immer wieder dankbar dieses Gnadengeschenk an? Und Johannes prangert hier auch und sagt, hey, das müssten wir doch auch im Leben sehen. Und auch Jesus greift das auf, Matthäus 18, wenn ihr daheim lesen wollt, ab Vers 21, erzählt er ein Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht in Kurzzusammenfassung. Der Kerl bekommt gerade eine Millionensumme vom König erlassen, geht raus auf die Straße, findet jemanden, der ihm 50er schuldet, packt den, schüttelt den und sagt, ich steck dich jetzt in den Knast, weil du schuldest mir 50 Euro. Und das sagt Gott so nicht. Also das war die Kurzzusammenfassung. Lest ruhig nochmal in Ruhe daheim, Matthäus 18, Vers 21 und folgende. Und das ist für mich auch so ein Gleichnis von Jesus, das mir zeigt, klar kriegen wir ganz viel geschenkt, aber die Erwartung ist dann, dass wir auch anders handeln, weil wir Beschenkte sind. Nicht, weil wir müssten unbedingt. Das ist eine andere Frage. Aber weil es uns innerlich so bewegt. Und genau das sagt Johannes, und der ist viel, viel deutlicher als ich und sagt, hey, wenn ihr unnütz seid, dann braucht ihr euch nicht wundern, warum Gott die Axt nimmt und unser Volk Israel abhaut quasi und ins Feuer wirft. Braucht ihr euch nicht wundern, wenn ihr euch nicht für Gott interessiert. Es folgen dann noch so ein paar konkrete Sachen, könnt ihr selber daheim lesen. Ich will einen kleinen Sprung zu Vers 15 machen. Weil es geht ja vor allem auch um Erwartungen, so in der Vorweihnachtszeit. Wachgerüttelt durch die deutlichen Worte erinnern sie sich wieder an das Versprechen. Und dann sagen sie, hey, wenn der so auftritt, vielleicht ist er ja der Christus, dieser Messias, der versprochen worden ist, auf den wir seit 500 Jahren warten. Und dann antwortet Johannes, Vers 15. Alle warteten sehr auf das Kommen des Christus und wollten unbedingt wissen, ob Johannes der Christus sei. Auf diese Frage antwortete Johannes, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er wird mit seiner Schaufel die Spreu vom Weizen trennen, den Dreschplatz aufräumen und den Weizen in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er im ewigen Feuer verbrennen. Die Antwort auf die Frage ist ganz, ganz eindeutig. Ihr sucht den Christus? Ich nicht. Ich bin es nicht. finde das total mutig. Hans-Joachim Eckstein hat da auch mal eine Predigt zugemacht. Fand ich total klasse, wie schnell erwarten Menschen bei anderen Menschen, dass sie Gott für sie sind. Ich bin's nicht. Ich weiß nicht, was ihr für Erwartungen an euren neuen Pastor habt. Ich kann euch sagen, ich bin nicht der Messias. Oh, Gott sei Dank. Ich bin's nicht. Ich kann es nicht erfüllen, falls ihr solche Erwartungen an mich hättet. Also, ich glaube es gerade nicht, aber wer weiß. Aber das auch mal kurz und knapp festzuhalten, auch wenn wir immer wieder Mahner und Rufer sind, wir sind nicht Gott. Lass Gott Gott sein. Er wird kommen und dann wird noch was viel Gewaltigeres passieren als das, was wir jetzt schon erleben dürfen. Das, wo wir jetzt schon Mahner und Rufer sein können. Aber wenn Gott wiederkommt, und Weihnachten ist ja auch so der Blick in Gottes Heilsgeschichte, die weitergeht nach Ostern. Jesus wird wiederkommen und dann wird ihn jeder erkennen. Aber er wird auch als Richter kommen und die Spreu vom Weizen trennen. Also Jesus ist gekommen, zuerst mal als der Gnadenbringer Gottes. Der auch den Heiligen Geist mitgebracht hat als Verheißung und der nicht nur mit Wasser getauft hat, so wie es Johannes hier berichtet, der mehr gemacht hat. Und wir leben ja in diesem Zeitalter des Heiligen Geistes. Ich finde das ein cooles Geschenk, dass wir eben nicht allein unterwegs sein müssen, sondern durch den Heiligen Geist Gott durch uns in diese Welt spricht. Als Rufer, als Mahner, als Ermutiger. Aber lasst uns nicht vergessen, das hier ist nicht alles. Es geht weiter. Ja, wir leben seit 2000 Jahren in dieser Zeit, dass Jesus irgendwann wiederkommen wird. Und irgendwann ist für mich auch so, ich glaube, da geht es mir so ein bisschen wie den Juden damals. Ja, der Messias kommt wieder. Also wahrscheinlich erlebe ich es nicht mehr auf dieser Welt. So, seid mal ehrlich zu euch. Vielleicht seid ihr viel besser wie ich, aber ich habe das ganz oft im Kopf. Ja, klar kommt Jesus wieder. 100 Jahre, 200 Jahre, 400, ist ja auch egal. Ich lebe hier mein Leben und dann bin ich bei Gott. Aber diese Erwartung, wie bei Paulus manchmal da ist, vielleicht kommt er heute, vielleicht kommt er morgen, spätestens übermorgen. Also bei mir ist sie leicht verblasst. Aber sich das bewusst zu machen, wir leben in dieser Zeit und können warten, aber es ist auch unsere Aufgabe, Mahner und Rufer zu sein, für Menschen, die Gott noch mehr vergessen haben, als wir ihn leider schon immer wieder vergessen. So, das war der Text für heute und die Erwartungen. Ich weiß nicht, was für euch, bei euch für Erwartungen mitschwingen, wenn es um Weihnachten geht. Ich weiß nicht, was für Erwartungen mitschwingen, wenn es um andere Christen geht oder euch selber. Aber ich möchte euch Mut machen, selber zu merken, wir sind von Gott als Rufer in diese Welt gestellt. Als Mahner, als Ermutiger, wir sollen Berge und Täler ebnen. Herausfordernd, gell? Aber wir machen es zusammen mit dem Heiligen Geist und wir sind Wegbereiter hier in Königsbrunn, Schwabmünchen, Oberottmarshausen, wo auch immer du wohnst. Wir sind da Wegbereiter, wo uns Gott hingestellt hat. Traust du dich auch mal deutlich zu rufen wie Johannes? Ich denke, wir dürfen da auch von ihm lernen, dass wir nicht immer bequem sein müssen, aber trotzdem immer liebevoll. Johannes war zwar hart mit Worten, aber ich glaube nicht hart mit Menschen. Und ich glaube, das ist als ein gutes Zeichen für uns auch, unterwegs zu sein als Rufer in der Nacht und uns überraschen zu lassen, was Gott draus macht. Weil auch das wusste Johannes nicht, was Gott draus macht. Er hat einfach gewartet und seinen Auftrag erfüllt. Gott segne euch dabei. Ich habe noch drei Fragen mitgebracht. Wenn Christian so freundlich ist, beim ersten Lied ein bisschen extensiver an das Vorspiel zu machen, dann nehmt er uns mit hinein in den Lobpreisblock und ihr habt noch kurz Zeit, was festzuhalten für euch von der Predigt. Vielen Dank. Wer das in Kurzform haben will, heute gibt es wieder ein Handout, liegt dann später hinten. Gott segne euch.